Wir sind alle irgendwie unterwegs. Unterwegs auf einer Reise. Das geht sowohl als für uns als Gemeinde sind wir irgendwie unterwegs, gemeinsam. Aber eigentlich ist jeder Einzelne von uns auf einer Reise unterwegs, auf einer Lebensreise. Und wir alle haben, glaube ich, auf dieser Reise schon viele schöne Sachen erlebt und viele nicht so schöne Sachen erlebt. Und völlig wurscht, ob es uns dessen bewusst ist oder nicht, aber alles, was wir bisher von der Reise erlebt haben, hat uns irgendwie geprägt und geformt und zu dem gemacht, der wir heute irgendwie sind. Und ich muss sagen, ich war mir ehrlich über diese Sache lange Zeit überhaupt nicht bewusst. Wie ich mich als junger Erwachsener für Jesus entschieden habe, habe ich bewusst mein altes Leben hinter mir gelassen. Und das Alte ist vergangen, was Neues hat begonnen und ich war echt heilfroh, dass das Alte vorbei ist und überhaupt keine Rolle mehr spielt. Dachte ich, dass es keine Rolle mehr spielt. Ich dachte es, ja. Bis ich dann auf meiner Lebensreise viele Jahre später dann meinen ersten Mal für Lebenskurs besucht habe und in einem sicheren Rahmen zum allerersten Mal so Dinge aus meiner Kindheit erzählt habe und die Entdeckung machte, wie sehr mich diese alten Geschichten eigentlich in Wahrheit immer noch geprägt haben, immer noch prägen. Sätze, die mich so als Kind ein bisschen geschützt haben, haben mich als Erwachsener, das waren unsichtbare Fesseln, die mich eigentlich gezähmt haben. Ja. Lügen, die ich mein Leben lang für wahr gehalten habe, aber trotzdem eigentlich nur Lügen waren. Ja. Und auch Wunden, die eigentlich immer noch da waren und nie die Chance bekommen haben, eigentlich, dass sie versorgt werden und heilen können. Ja. Aber ich habe auch dann entdeckt, wie heilsam es ist, Gott an diese alten Geschichten nochmal heranzulassen, damit Wunden endlich heilen können, damit unsichtbare Fesseln sich lösen können und vor allem das Licht in das Finstere, das Verborgene hineinkommen kann. Ich glaube, Paulus und Barnabas haben keinen Lebenskurs besucht, aber trotzdem entdecke ich in unserem heutigen Text ein paar Parallelen. Auch in unserem heutigen Text befinden wir uns auf einer Reise. Auf der Reise von Paulus und Barnabas. Auf der ersten quasi Missionsreise von Paulus. Vor zwei Sonntagen hat Peter über den Beginn der Reise vom syrischen Antiochia nach Zypern uns erzählt. Letzte Woche hat Fritz uns von der Reise von Zypern dann hinauf zum Antiochia in Pisidien erzählt. Unser heutiger Text ist sozusagen der letzte Abschnitt. Ikonium, Lystra, Derbe und der Weg zurück. Und Fritz hat uns letzte Woche schon irgendwie uns vermittelt, welche Dimension diese Reise eigentlich hat. Ja? Hunderte Kilometer per Schiff, zu Fuß, über hohe Berge, in fremde Gebiete, fremde Gegenden. Aber wenn wir uns den Bericht von Lukas anschauen, dann sehen wir nicht nur die körperliche Anstrengung, die so eine Reise mit sich bringt, sondern wir können eigentlich auch miterleben, wie sich auf dieser Reise, während dieser Reise, Paulus und Barnabas selber verändern, wie sich da etwas in ihrem Leben verändert und tut. Es gibt einmal zwei offensichtliche Änderungen, die Lukas wunderschön in seinen Bericht eingebaut hat. Ja. Das erste ist, am Beginn der Reise hat Paulus den Namen Saulus. Am Beginn der Reise ist immer von Saulus die Rede, Barnabas und Saulus und so weiter. Weil das war eigentlich sein eigentlicher Name. Saulus, das bedeutet der Gesalbte, der Erhabene, der Begehrte, der Ersehnte. Aber dann in Zypern, nach der Begegnung mit diesem Magier da, von da an nennt er sich auf einmal nur noch Paulus. Und Paulus bedeutet der Kleine. Und es scheint fast so, als hätte Paulus in dem Hochmut dieses Magiers etwas aus seiner eigenen alten Lebensgeschichte entdeckt. Ja, er hatte sich als Pharisäer nach oben gearbeitet, hatte die Traumkarriere und für viele war er der Erbetene und der Begehrte. Er war so angesehen wie dieser Magier, kann man fast sagen, und hat gnadenlos alle Christen verfolgt, vertrieben und töten lassen, bis er dann merken musste, dass er die ganze Zeit natürlich völlig blind war, weil er dachte, er arbeitet für Gott, aber in Wahrheit hat er weil gegen Gott gearbeitet. Und wie er das dann schließlich erkennen durfte, da legte er eine 180-Grad-Wendung hin. Er schloss sich den Christen an, die hatten aber Angst vor ihm, weil er war auch ihr Verfolger, der sich plötzlich ihnen anschließt, das war ihnen sehr suspekt. Und dann war es genau dieser Barnabas, der ihm dann eigentlich geholfen hat, Anschluss zu finden, da hineinzukommen. Er hat die Brücke geschlagen. Ja, und dann hat sich der Saulus wieder zurückgezogen nach Tarsus, da oben, das ist eigentlich seine Heimatstadt, wo er aufgewachsen ist. Und dann hat ihn der Barnabas von dort wieder nach Antiochia geholt, komm, hilf uns, wir brauchen dich hier. Und er hat ihn hergeholt und jetzt war er nun hier. Und hier war er nun. Er, der Saulus, er, der als Saulus so viel Schuld auf sich geladen hat und dennoch Gnade gefunden hat, wurde vom Heiligen Geist gemeinsam mit Barnabas auf eine Reise geschickt. Für eine besondere Aufgabe, wie es der Heilige Geist formuliert hat. Und hier auf Zypern, nach der Begegnung mit dem Magier, hört Saulus auf, sich Saulus zu nennen. Ab jetzt ist er Paulus, der Kleine im Dienst des Großen. Eine zweite Veränderung kann man entdecken im Text. Am Beginn heißt es immer Barnabas und Saulus, Barnabas und Saulus. Dann heißt es Barnabas und Paulus, Barnabas und Paulus. Und letzte Woche war diese Predigt in diesem Antiochia. Und ab diesem Zeitpunkt dreht sich die Reihenfolge und wir lesen Paulus und Barnabas, Paulus und Barnabas. Also offenbar ist da auch irgendetwas passiert in ihrer Beziehung. Barnabas. Also ich merke, es gibt so das Team Barnabas und Team Paulus und ich bin Team Barnabas. Weil das ist ein Mann, in dessen Gegenwart andere aufblühen, der das Beste aus seinem Nächsten herausholt. Am Beginn der Reise ist Barnabas der Anführer. Und ich glaube, dass sie mit Zypern begonnen haben, das war seine Idee, weil Zypern ist nämlich die Heimat von Barnabas. Da kenne ich mich aus, da fangen wir mal an, da gehen wir hin. Aber im Laufe der Reise, da wächst dieser Paulus. Er findet langsam auch seine Rolle und seine Gaben, die er hat. Und er beginnt auch mehr und mehr zu verstehen, was Gott da eigentlich vorhat, wie er ihn führt und was dran ist. Und Barnabas gibt ihm Raum. Barnabas tritt zurück, sodass Paulus sich entfalten kann. Ach, ich liebe diesen Barnabas. Coole Typ. So, und so lesen wir heute, wie diese Reise weitergeht. In Ikonium gingen Paulus und Barnabas gemeinsam in die Synagoge und predigten mit solcher Vollmacht, dass viele Juden wie Nichtjuden zum Glauben kamen. Also Paulus und Barnabas beginnen genauso wie der vorherigen Stadt. Sie beginnen in der Synagoge und predigen dort und erleben auch hier ein riesengroßes Echo. Aber dann wiederholt sich auch hier die Geschichte. Die Juden, die Gottes Botschaft ablehnten, schürten jedoch unter den Nichtjuden Misstrauen gegen Paulus und Barnabas. Die Apostel blieben lange Zeit in der Stadt und verkündeten mutig im Vertrauen auf Gott die Gnade des Herrn. Und der Herr bestätigte ihre Botschaft durch Zeichen und Wunder, die sie mit seiner Hilfe vollbrachten. Doch die Einwohner der Stadt waren geteilter Meinung über sie. Einige stellten sich auf die Seite der Juden, andere auf die der Apostel. Eine Gruppe von Nichtjuden und Juden beschloss gemeinsam mit ihren jeweiligen Anführern, die beiden Männer zu ergreifen und zu steinigen. Und als die Apostel davon erfuhren, flohen sie. Sie zogen weiter in die Gegend von Lykaonien, in die Städte Lystra und Derbe und in ihre Umgebung, wo sie die Botschaft Gottes predigten. Also irgendwie merke ich, dass die beiden auf dieser Reise ein Wechselbad der Gefühle erleben. Auf der einen Seite erleben sie Begeisterung und positives Echo, über die Botschaft von Jesus, aber dann auch Ablehnung. Und mir fällt auf, euch vielleicht auch, dass diese Art der Ablehnung ein bisschen, keine Ahnung, also es wird ein bisschen intensiver. Zuerst werden sie nur vertrieben, nur rausgeschmissen, jetzt gibt es Morddrohungen. Wie wird das wohl weitergehen? In Lystra begegneten Paulus und Barnabas einem Mann mit verkrüppelten Füßen. Der Mann war von Geburt an gelähmt und hatte noch nie gehen können. Er hörte zu, als Paulus predigte. Paulus bemerkte ihn und erkannte, dass er fest daran glaubte, dass er geheilt werden konnte. Und er rief Paulus mit lauter Stimme zu: "Steh auf!" Und der Mann sprang auf die Füße und fing an, umherzugehen. Als die vielen Zuhörer sahen, was Paulus getan hatte, riefen sie auf Lykaonisch: "Diese Männer sind Götter in Menschengestalt." Sie hielten Barnabas für den griechischen Gott Zeus. Offenbar gab es eine optische Ähnlichkeit. Und Paulus, weil er das Wort führte, hielten sie für Hermes. Der Zeus-Tempel befand sich am Stadtrand und die Priester des Tempels und die Menge brachten Ochsen und Blumenkränze herbei und trafen Vorbereitungen, den Aposteln an den Stadttoren ein Opfer darzubringen. Wie würde es euch das fühlen, wenn ihr so ganz special Fans habt? Als Barnabas und Paulus merkten, was da vor sich ging, zerrissen sie bestürzt ihre Kleider, liefen hinaus unter die Menge und schrien: "Freunde, warum tut ihr das? Wir sind nur Menschen wie ihr. Wir sind gekommen, um euch die Botschaft zu bringen, dass ihr euch von solch wertlosen Göttern zu dem lebendigen Gott bekehren sollt. Zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde, das Meer und alles, was darin lebt, erschaffen hat. Ja, früher ließ er die Völker ihre eigenen Wege gehen. Und doch hat er klare Spuren von sich hinterlassen, indem er Gutes tat. So schenkt er euch Regen vom Himmel und gute Ernten, Nahrung und fröhliche Herzen." Ganz kurze Pause hier an der Stelle. Was schenkt uns Gott? Woran erkennen wir, dass Gott uns beschenkt? Das Letzte, was er auflistet? Fröhliche Herzen. Jedes Mal, wenn du dich freust und du ein fröhliches Herz hast, hat da jemand anderer auch was im Spiel dabei, der sich darüber freut, dass du dich freust. Weiter. Doch als die Gläubigen, genau. Trotz alledem konnte Paulus und Barnabas Leute kaum davon abhalten, ihnen zu opfern. Da kamen einige Juden aus Antiochia und Ikonium und hetzten die Menge so sehr auf, dass sie Paulus steinigten und ihn vor die Stadt schleppten, und dort ließen sie ihn liegen, denn sie dachten, er sei tot. Na bumm. Gerade noch als Gott verehrt und jetzt gesteinigt. Ist das das Ende der Reise? Nein, das ist nicht. Doch als die Gläubigen ihn umringten, stand er auf und kehrte in die Stadt zurück. Und am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe. Und nachdem sie die Botschaft in Derbe verkündet und viele Menschen zu Jüngern gemacht hatten, kehrten Paulus und Barnabas wieder nach Lystra, Ikonium und Antiochia in Pisidien zurück. Ich habe einmal gehört, dass man bei Menschen in Extremsituationen sehr gut sehen kann, wie sie wirklich sind. Und wenn ich das richtig sehe, dann erleben Paulus und Barnabas hier gleich mehrere Extremsituationen hintereinander. Ja. Zuerst als Gott verehrt, dann gesteinigt. Und ich vermute mal, das ist eine sehr extreme Situation. Aber in beiden Situationen lassen sie sich nicht von Gott abbringen. Weder wenn sie viel zu hoch gelobt werden, noch viel zu tief erniedrigt werden. Es hindert sie nicht daran, von Gott loszulassen. Ich habe vor kurzem mal einen Spruch gelesen auf einem Buch, da stand: Möge ich an meinen besten Tagen niemals vergessen, dass ich Gott jetzt genauso dringend brauche wie an meinen schlimmsten Tagen. Und irgendwie haben Paulus und Barnabas diesen Satz gelegt. Aber auch wenn das alles jetzt hier so klingt, als wie wenn Paulus die Stellung so einfach abschüttelt und einfach weitermacht, als wäre sie nichts, war dieses Erlebnis doch eine Riesenzäsur in seinem Leben. Denn wir erleben eigentlich ab jetzt hier einen neuen Paulus. Vielleicht nicht ganz neu, weil wir haben ihn vorher schon erlebt, aber ab jetzt ist Paulus nicht mehr zu bremsen. Am Beginn war Barnabas mit Saulus unterwegs, dann Barnabas mit Paulus und dann Paulus mit Barnabas. Aber während dieser ganzen Zeit gab es eigentlich eine riesengroße Frage, die über diese ganzen Mission eigentlich gestanden ist. Nämlich die Frage war: Was ist eigentlich die Mission? Wie sie ausgesandt wurden, hieß es: Ihr sollt Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe freistellen, für die ich sie ausersehen habe. Aber der Heilige Geist sagte nicht, was diese besondere Aufgabe sein soll. Es war nur, es gibt eine besondere Aufgabe für diese beiden. Aber es wurde nicht gesagt, was diese Aufgabe war. Also gingen sie einfach mal los. Und begannen auf der Heimatinsel von Barnabas. Und dann zogen sie weiter aufs Festland und wanderten von Ort zu Ort. Und wir hören, sie blieben an einem Ort, gell, ziemlich lange. Und irgendwann, wenn es schwierig wurde, dann zogen sie halt weiter. Das hört sich für mich nicht nach einem ausgeklügelten Reiseplan aus, sondern sie ließen sich einfach wirklich von Heiligen Geist führen. Okay, wo soll jetzt lang gehen? Wo geht's jetzt? Wo geht's jetzt? Und dort in Antiochia, in Pisidia, dort erlebten sie, wie plötzlich auch von der Funke des Evangeliums plötzlich auf eine ganze Stadt übersprang, wo auf einmal Jesus das Stadtgespräch war. Das Gleiche, was in dem Antiochia in Syrien auch schon mal eigentlich passiert ist dort damals. Und wo auch hier plötzlich eine Gemeinschaft von Nichtjuden entstand, die Jesus nachfolgten. War das vielleicht die Aufgabe, die der Heilige Geist gemeint hat? Dass sie einfach wirklich allen, auch vielen Nichtjuden, die Botschaft erklären sollen? War das ihre Aufgabe? Und dann werden sie zuerst vertrieben. Dann gibt es Morddrohungen. Und dann werden sogar Steine gegen sie erhoben. Erlebt hier Paulus nicht an der eigenen Haut, was er früher als Saulus den Christen angetan hat? Er hat Christen in die Flucht getrieben und nun muss er selber fliehen. Er hat das Leben der Christen in Jerusalem bedroht und nun wird sein eigenes bedroht. Er hat Christen steinigen lassen. Er hat die Steinigung des Stephanus beaufsichtigt. Und nun erlebt er seine eigene. Ich bin sicher, in dem Moment, wo Paulus gesteinigt wurde, da wusste er, dass er das verdient hat. Er hat selbst viele unschuldige Menschen hinrichten lassen und jetzt bekommt er es zurück. Vielleicht war das die Aufgabe, die der Heilige Geist gemeint hat. Sollte er als Märtyrer sterben? Aber er stirbt nicht. Paulus überlebt die Steinigung. Und irgendwie dort in diesem Derbe kommt es zu einem Wendepunkt. Es ist nicht nur ein wortwörtlicher Wendepunkt, den wir auf der Karte sehen, sondern auch zu einem Wendepunkt in dem Leben von Paulus. Denn von nun an ist dieser Paulus nicht mehr zu bremsen. Hier in Derbe hat er irgendwie offenbar Zeit, über das Erlebte nachzudenken. Und irgendwie scheint ihm klar zu werden, was die Aufgabe ist, die Gott für ihn vorgesehen hat. Wenn es nicht darum geht, als Märtyrer zu sterben und es nicht darum geht, dass er für seine Vergangenheit büßt, was ist es dann? Sie haben die frohe Botschaft von Jesus verkündigt. Sie haben allen Menschen davon erzählt, dass man in Jesus Vergebung der Sünden haben kann. Und sie haben erlebt, wie Juden und Nichtjuden diese Botschaft mit Begeisterung und großer Freude aufnahmen. Und wie sie vom Heiligen Geist erfüllt wurden und wieder neue Gemeinschaften entstanden sind. Das Gleiche, was in Jerusalem passiert ist. Das Gleiche, was im syrischen Antiochia passiert ist. Das hat sich auch hier wiederholt. Und ich glaube, dann ist es den beiden langsam gedämmert. Gott will, dass alle Menschen von seinem Evangelium erfahren und er möchte gerne seine Kinder in Gemeinschaften sammeln, in Gemeinden sammeln. Und ihre Aufgabe war es, in diesem Projekt mit Gott zusammenzuarbeiten. Den Menschen das Evangelium verkünden und Gemeinden aufbauen. Und wenn das ihre Aufgabe ist, dann ist sie noch nicht erledigt. Denn dann ist sie erst dann erledigt, wenn diese neuen jungen Gemeinden auch ein Fundament haben, eine gute Ausgangsbasis, die wir haben. Aber dafür fehlt noch etwas. Und sie drehen um. Sie drehen um und gehen den ganzen Weg noch einmal zurück und besuchen die Orte, die sie erlebt haben. Nachdem sie die Botschaft in Derbe verkündet und viele Menschen zu Jüngern gemacht haben, kehrten Paulus und Barnabas wieder nach Lystra, Ikonium und Antiochien in Pisidien zurück. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein komisches Gefühl sein muss, aus den Städten, aus denen man gerade vorher flüchten musste, wieder zurückzukehren. Sind die Christen noch dort? Gibt es sie doch überhaupt dort? Was hat sich inzwischen getan? Und ja, es gab sie noch. Sie waren alle noch da. Sie stärkten und ermutigten die Gläubigen, am Glauben festzuhalten und erklärten ihnen noch einmal, dass wir alle durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes kommen müssen. In jeder Gemeinde beriefen sie Älteste und sie fasteten und beteten und befahlen sie der Fürsorge des Herrn, an den sie nun gläubig geworden waren. Jetzt, wo Paulus und Barnabas ihre Aufgabe kannten, da konnten sie sich voll darauf konzentrieren. Und sie bemühten sich, die jungen Gemeinden auf ein gutes Fundament zu stellen. Sie ermutigten sie, gaben ihnen Tipps, gaben ihnen eine gewisse Grundstruktur, die ihnen helfen kann. Und danach reisten sie durch Pisidien wieder nach Pamphylien. Sie predigten wieder in Perge, zogen von dort weiter nach Attila. Schließlich fuhren sie mit dem Schiff nach Antiochien, Syrien zurück, wo ihre Reise begonnen hatte. Dort waren sie der Gnade Gottes anvertraut worden, um den Auftrag auszuführen, den sie nun erfüllt hatten. Sie haben es geschafft. Sie haben den Auftrag erfüllt. Und ihr erster Weg führte zurück zu der Gemeinde, die sie ausgesandt hat. Als sie in Antiochia eintrafen, riefen sie die Gemeinde zusammen und berichteten von ihrer Reise. In allen Einzelheiten erzählten sie, was Gott getan hatte und wie er auch den Nichtjuden die Tür des Glaubens geöffnet hatte. Danach blieben sie noch längere Zeit bei den Gläubigen in Antiochia. Wenn ich das so lese, dann spüre ich ein bisschen so echt die Begeisterung. Vor allem zwei Sachen begeistern sie ganz besonders. Was Gott getan hat. Sie haben erlebt, was Gott getan hat, ja? Durch sie, aber Gott hat es getan. Und das Zweite, dass Gott auch den Nichtjuden die Tür geöffnet hat. Sie sind ein Wagnis eingegangen. Sie haben sich Gottes Gnade anvertraut. Sie sind losgezogen, um mit ihren Gaben Gott zu dienen. Und diese Reise hat sie verändert. Und vor allem Paulus hat sich auf diese Reise verändert. Und so ist Gott. Er fordert uns heraus, ihm zu vertrauen. Und dann führt er uns manchmal zurück zu den alten Geschichten, die wir gerne vergessen würden, die wir nicht mehr anschauen wollen, weil es weh tut, weil wir uns schämen, weil es doch eh nichts bringt. Aber so wie bei Paulus, er tut es nicht, um uns zu quälen, sondern im Gegenteil, um uns freizusetzen. Er führt uns zu den Sätzen, die uns binden, damit uns seine Worte befreien können. Er führt uns zu den Wunden, die tief in uns herumeitern, um sie zu reinigen, damit sie heilen können. Er führt uns zu den Lügen, die wir glauben, damit wir in seinem Licht die Wahrheit ergreifen können. Wie am Beginn gesagt, für mich war ein Lebenskurs vor 14 Jahren der Moment, wo Gott mich zu meinen alten Geschichten zurückgeführt hat, die ich auch schon lange mit mir gelassen habe, wo ich auch sagen würde, ja, das ist peinlich, blöd, keine Ahnung, ja, hat doch eh keine Rolle. Und es kostete Mut und Überwindung. Aber der Lohn war Befreiung, Heilung und Leben. Wir befinden uns alle auf einer Lebensreise gemeinsam. Wir beginnen ganz klein, dann irgendwann so wie wir und irgendwann werden wir dann alt. Und alles, was wir heute sind, hat damit zu tun, was wir bisher erlebt haben, was uns geprägt hat, was uns geformt hat. Aber wie die Reise weitergeht, das entscheidest du hier und jetzt und heute. Du musst alte Wege nicht weitergehen, du kannst neue Wege gehen. Und so wie es für Paulus einen Wendepunkt gab, wo er gemerkt hat, okay, jetzt weiß ich es. So darf es auch für dich ganz viele Wendepunkte geben.